Wann denkst du, ist Corona vorbei?
Weiß ich nicht. Jetzt kommen ja die Impfer rein und dann hoffe ich mal, dass es so zweites Quartal 2021 besser wird.
Zweites Quartal schon?
Ja, glaube ich schon.
Das wäre geil. Das wäre echt geil.
Wie schmeckt denn das abgelaufene Spezi?
Sehr lecker, muss ich sagen.
Wie lange ist es jetzt durch? 6 Monate?
Ja.
Sehr gut, das müssen wir nur noch. Ich glaube, es sind noch 6 oder 7 Flaschen da, also 7 Folgen und dann ist es weg.
Ja, genau. Aber es schmeckt gar nicht so schlecht. Also ein bisschen abgeranzt, aber sonst. Hallo und willkommen zur 26. Folge Code Culture Podcast. Hier ist Lukas.
Und Markus.
Und wir sind wieder zurück im Studio.
Tatsächlich, weil deine Corona-Quarantäne ist jetzt vorbei.
Ja, meine selbst.
Deine selbst auferlegte Corona-Quarantäne,
genau.
Weil irgendwie das Gesundheitsamt von Pfaffenhofen nichts auf die Reihe kriegt.
Und jetzt müssen wir ab Mittwoch dann wieder trotzdem alle in Quarantäne.
Ja, weil offensichtlich sind wir hier in Pfaffenhofen über der 207-Tage-Inzidenz. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht.
Ja.
Aber das wird lustig, auch mit so Weihnachtsshopping und so.
Aber von uns natürlich nochmal einen schönen Nikolaus, denn
ja,
heute, wo wir aufnehmen, ist Nikolaus.
Wir nehmen direkt am 6.12. auf, vielleicht sollten wir das in Zukunft auch sagen, wann wir mal aufnehmen, weil die News sind ja doch ein bisschen zeitlich relevant.
Tatsächlich, ja.
Und ja, heute ist der Nikolaus. Wir stellen uns vielleicht auch nochmal kurz vor für die neuen Hörer, die immer wieder zahlreich
dazukommen. Haben wir letztes Mal gar nicht gemacht.
Ja, genau. Mein Name ist Markus Herhofer. Ich bin CTO der Accentra GmbH, also studierter und praktizierender Informatiker.
Ich bin Lukas Rott, ich bin Azubi gewesen bei der Accentra, ich bin jetzt Junior Developer, so kann man das nennen, oder?
Genau, also fakturieren würde ich immerhin.
Ja, ich seh das immer, bei meinen Buchungspositionen steht dann immer Junior dahinter, damit man nochmal merkt, du bist kein Senior, du kannst nicht so viel wie ein Senior, du bist nur ein lächerlicher Junior, nein.
Ja, genau, jedes Mal, wenn du deine Zeit buchst, wird dir das ins Gesicht geworfen.
Ja, genau. Nee, und ich habe 3 Jahre meine Ausbildung bei der Accentra gemacht und jetzt bin ich Junior Developer bei der Accentra GmbH in Pfaffenhofen.
Genau, gelernt hast du Fachinformatiker Anwendungsentwicklung.
Richtig.
Und wer wissen möchte, was deine Abschlussarbeit war, der kann alte Folgen anhören, weil da haben wir mehr als einmal drüber gesprochen und diskutiert drüber. Dann geht's mal los mit dem Wochenrückblick, was wir so erlebt haben und welches Feedback wir bekommen haben. Ich war tatsächlich schon vorletzte Woche auf einer virtuellen Konferenz, weil echte Konferenzen sind nicht mehr so
in erlaubt.
Gerade.
Ja.
Die About Pop-Konferenz, das war eine Konferenz, die ich
über
mir…
Über Popcorn.
Nee, über Popmusik. Ich habe sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Und ich habe sie mir so vorgestellt, dass es hier nicht eine Erwähnung wert wäre, weil ich gedacht habe, hey, da geht es bestimmt viel um Musik. Aber ging es gar nicht. Also das Thema Digitalisierung hat da eine sehr große Rolle gespielt. Und ich möchte da 2 Tracks oder 2 Vorträge mal rausheben, die ich ganz spannend fand. Also erstmal, die erste Keynote war ziemlich lustig. Die Moderatorin hat gesagt, so und jetzt schalten wir zu Professor Doktor irgendwas nach Wien. Cut. Und das Erste, was man sieht, war so eine Katze, die auf dem Bildschirm rumläuft und dann hastig von diesem Professor auf den Boden geworfen wird. Also das war schon eher
geil.
Lustig. Aber ja, diese Keynote war gar nicht so spannend. Spannend hingegen war ein Startup, das sie vorgestellt hat. Und zwar heißen die Discover on Track. Und die machen virtuelle Stadtführungen mit dieser Musik dieser Stadt.
Aha, das ist ja cool. Coole Idee.
Genau, also Stuttgart hat natürlich hatte vor Corona
Metal Mint natürlich.
Nicht so wirklich. Also ich denke jetzt eher an Fanta 4 und Max Herre und so. Also die hatten vor der Corona-Krise eine ordentliche Musikkultur, auch mit vielen Clubs, mit vielen kreativen Köpfen, die da Musik machen. Und dieses On-Track verbindet jetzt genau diesen Sound, den man von der Stadt hat, mit einer Stadtführung. Also man läuft dann kuratiert irgendwie durch die Szeneviertel und kriegt dann aufs Ohr eine Spotify-Playlist oder irgendwelche anderen Tracks, die dann halt dazu passen. Fand ich eine super gute Idee. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau das mir bocken würde. Was denkst du, Lukas?
Ja, da hätte ich auch Bock drauf.
Also jetzt Beispiel Stuttgart, ich sehe es jetzt hier schon im einen Screenshot, Kroh natürlich, Max Herre, Fanta 4.
Da, ach, Crow sogar, krass.
Ja, wobei ich glaube, Ludwigsburg kommt oder Stuttgart. Also es ist schon, ich denke, es ist eine nice Sache und wir packen den Link mal in die Shownotes. Es ist bisher noch ein Startup, das heißt, sie suchen immer noch Beta-Tester.
Die und sind ja auch so die mega...
Mega-Hipster.
Ja, Mega-Hipster.
Ja, so als würden sie gleich im Berghain
ja, genau.
3 Tage am Stück feiern. Wahrscheinlich tun sie das auch.
Nee, eher so am Morgen ihren Coffee im Starbucks abholen.
Ja, so haben sie wahrscheinlich auch, so nach, nachdem sie Kürbis, drei Tage im Berghain gefeiert haben.
Kürbis, Zimt, Latte mit Milch, Sojamilch und...
Ja, alles vegan natürlich.
Alles vegan und glutenfrei.
Ja.
Logisch.
Ist das Zimt biologisch angebaut?
Ja. Ja.
Sehr gut.
Ja. Kommt auch aus der Gegend.
Perfekt.
Also,
Regionales Zimt-Herstellung. Genau. Also on track. Zu empfehlen. Bleib ich mal dran und schau, was da draus wird. Und das Nächste, was dann war, das fand ich mega spannend, eine Künstlerin, die nennt sich Dada, schreibt sich aber DV, also das A ist sozusagen ein stilisiertes auf dem Kopf stehendes
Also auch vor. Mega Hipster.
Mega Hipsteresk und die hat mega krasse Dinge gemacht mit VR und mit Code und mit Musik und Tracks. Ui. Und ich bin jetzt gerade auf einem ihrer, auf ihrer Webseiten und es ist so interaktive Kunst. Wenn ich jetzt auf Play drücken würde, würde ich auch was hören. Das will ich jetzt aber nicht machen, sonst Urheberrecht und so.
Also wenn man da jetzt...
Ich kann dann überall draufklicken und ich kann dann interaktiv die Musik bestimmen, die passiert. Ich kann Videos anschauen. Wenn man richtig klickt, landet man auch auf VR-Songs, die man dann mit einer VR-Brille im Browser anschauen kann. Also das ist alles ziemlich abenteuerlich. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ist so ein absolutes Nischendasein, dieses Kunstding, was sie sich da gebastelt hat. Und irgendwie klickt da wahrscheinlich niemand drauf. Ich fand es aber mega spannend. Auch da packe ich mal den Link in die Shownotes.
Vorsicht geboten an Leute mit Epilepsie.
Ja genau, also es ist schon sehr arty, also es ist definitiv Kunst, es ist keine Popmusik, es ist Kunst. Und wer da mal explorativ elektronische Klänge und elektronisch erzeugte Visualisierungen dazu erforschen, anschauen möchte, der findet da ein wunderschönes digitales Kunstwerk unter dada.space, also dvdv.space. Wir packen den Link auch in die Shownote, hat mir sehr gefallen. Sehr, sehr, ein sehr kreativer Umgang mit Kunst in der Digitalität.
Ja, nice.
Dann hatten wir Feedback bekommen zu unserer Folge Feuerwehrmann oder Entwickler.
Genau, ein getriggerter Wirtschaftsinformatiker.
Das hast jetzt du gesagt. Also wenn man es, natürlich haben wir es ein bisschen der Gegenüberstellung wegen schwarz-weiß dargestellt. Letzten Endes muss man es schon sagen, es gibt natürlich auch Dozenten an der klassischen Universität, die nicht forschen. Und es gibt auch an einer typischen Hochschule Professoren, die forschen dürfen. Allerdings ist das nicht der Standard. Also Ausnahmen gibt es natürlich auf jeden Fall und wir packen eine dieser Ausnahmen auch in die Shownotes mal rein. Nämlich die.
Wie sagt man so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel?
Ja genau, Carissima kannte ich vorher auch, ich habe es nur letztes Mal nicht erwähnt. Das ist eine Forschungsinitiative der TAI und wenn die Webseite mal laden würde, dann könnte man auch sehen, was es denn macht. Und ja, das ist letzten Endes klassisch das, was halt als Lehrstuhl oder als Forschungsinstitut an den Universitäten stattfindet. Da gibt es einige Institute, die da eben aktiv Forschung betreiben. Was man da allerdings auch wieder wissen muss, eine Hochschule hat kein Promotionsrecht. Das heißt, die Leute, die dort forschen, müssen ihre Promotion dann von einer fremden Universität oder von einer Partneruniversität dann einholen.
Ja.
Was allerdings trotzdem die TAI nicht davon abhält, ihren BA-Absolventen Doktorhüte zu verschicken. Ich glaube, das ist eher so eine Annäherung an amerikanische Riten, weil ich glaube, dort ist es üblich, oder? Wenn man zumindest die Filme mal so sich in Erinnerung holt.
Ja.
Da kriegt man dann, wenn man irgendwie einen Abschluss hat, so einen netten Hut, kriegt man jetzt offensichtlich auch von der TAI.
Ja, den kriegt man jetzt einfach da hinterhergeworfen.
Ja, und wahrscheinlich,
ganz, ganz schlimm.
Wahrscheinlich gab es auf Wisch ein gutes Angebot. Hat dann mal,
ist das schon hier, wie nennt man das, Rufmord? Nee.
Ja, meinst du ernsthaft, solche Dinge werden in Deutschland produziert? Ich glaube es nicht.
Keine Ahnung, aber ich denke nicht, dass sie auf Wisch bestellen.
Okay, AliExpress.
AliExpress. Ach ja, ach ja.
Dann hatten wir die letzten Male ein bisschen drüber gejammert, dass die neuen Apple Silicon Rechner zwar super gut sind, aber dass die meisten oder viele Entwicklertools noch nicht so wirklich sauber funktionieren.
Ich finde es übrigens mega lustig, wie wirklich dieses Bild überall, also das einzige Bild, was man mit Apple Silicon verbindet, ist das Bild von Greg Federighi, wie er da dieses MacBook einfach aufmacht und es direkt angeht.
Genau, wie es angeht und wie er so bedeutungsschwanger und mit einem zutiefst ernsten Blick das halb geöffnete MacBook anspricht.
Ist das die moderne Mona Lisa?
Ja, ist das die Zukunft? Das ist, glaube ich, der Inbegriff, Apple möchte. Ja, und jetzt sehen wir mal ehrlich, also ich glaube, Greg Federighi ist auch ziemlich stolz auf seine tollen Haare, deswegen möchte er ganz viele Fotos davon.
Ja, ich glaube auch.
Und das ist jetzt ein weiteres Foto. Long story short, in diesem Medium-Artikel sieht man zum einen Greg Federighi, wie er mit tollen Haaren in MacBooks schaut, und man sieht aber auf der anderen Seite, welche Dinge funktionieren und welche nicht. Fassen wir es nochmal kurz zusammen, in Sachen Virtualisierung auf den neuen MacBooks nativ geht nichts. Docker, VMware, Parallels, VirtualBox, nada.
Genau. Gibt ja keine Virtualisierungsebene mehr.
Richtig, und Docker hat wohl ein Problem in der Golang-Dependency, also Golang ist so eine Sprache, und da ist es wohl so, dass die jetzt erst warten müssen, bis Golang nativ auf
Na toll.
Und dann eben weiter, also.
Das kann ja ein Stückchen dauern.
Das dauert ein Weilchen, glaube ich auch. Ja. Homebrew, das braucht man, um Pakete zu installieren, wenn man die nicht alle irgendwie per Hand installieren möchte, hatten wir letztes Mal schon gesagt, very broken experience.
Genau. Kann man installieren, also es geht, aber es funktioniert halt nicht so gut.
Ja, dann IDEs, also wo man entwickelt, da funktionieren fast die meisten mit Rosetta oder eigentlich alle. Also die von JetBrains, also IntelliJ, PyCharm, WebStorm, funktioniert nicht nativ, aber mit Rosetta, mit diesem Emulationslayer. Visual Studio Code tut, Eclipse tut und Android Studio tut auch. Ja. Also da kommt man eigentlich relativ weit. Java, da
bei
ist...
Bei Android, was ich noch zu Android Studio sagen möchte, ist, man kann keine kein Device genau, der Emulator darstellen. Wird also nicht genau, der Emulator funktioniert nicht, aber du kannst da drin entwickeln.
Ja. Dann hatten wir letztes Mal gesagt, dass Adopt OpenJDK noch keine ARM-Builds hat. Und ich hatte da gar nicht dran gedacht, dass es natürlich noch eine andere Open-Source-Initiative gibt, die Java paketiert, nämlich Zulu.
Ah, stimmt.
Also Zulu. Und die sind jetzt wohl rausgekommen mit einem nativen Java.
Okay, krass.
Also wenn man nicht auf die Adopt OpenJDK-Paketierung setzen möchte, sondern auch zufrieden ist mit dem etwas schlankeren und ein bisschen agileren Zulu, dann go for it.
Gibt es das für jede Version schon?
Ich schaue jetzt gerade mal 13, 11 und 8, ja, also alle, die LTS haben.
Ja, oder MTS.
Ja.
Krass, cool.
Ja, finde ich gut. Also werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, gut, Frameworks, Libraries, wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Medium-Artikel, den wir in den Shownotes verlinken, ans Herz gelegt.
Genau.
Dann unsere Shownotes, die schreiben wir ja immer in Notion. Und Notion, hatten wir jetzt schon oft erwähnt, ist ja so ein tolles Tool, mit dem man so kollaborativ an Texten, To-Dos, gemeinsamen Datenbanken, Tabellen arbeiten kann. Und das kostet normalerweise Geld. Ja. Und ich habe dann irgendwo gelesen, hey, bewerbt euch doch mal, wenn ihr eine Non-Profit-Organisation seid, auf einen Discount für Notion. Und da habe ich gedacht, hey, wir haben da auch so, ich bin Vorstand von einem CVJM, wir organisieren Konzerte, jetzt in der Corona-Zeit eher weniger, und haben immer das große Problem, dass wir möglichst schnell und effizient organisieren wollen, damit wir möglichst viel Zeit haben, gute Konzerte zu machen. Und da wäre Notion doch eine geile Sache. Haben mich beworben und dann haben die gesagt, yo, hier, kostenlos für euch alle.
Cool.
Das heißt, Notion schenkt uns jetzt als Non-Profit-Organisation 30 mal 10 Euro im Monat, also 300 Euro im Monat, 3000 Euro im Jahr Wert von ihrem Produkt. Das ist schon eine nice Sache.
Ja, das ist doch cool.
Das finde ich relativ gut. Also auch da wieder kurzer Szenenapplaus an Notion. Scheint eine nice Firma zu sein. Dann hast du CDs, Lukas.
Ja.
Was machst du denn mit diesen CDs?
Die benutze ich nicht, weil ich im PC habe ich schon ein CD-Laufwerk, aber sonst lade ich die halt einmal auf den PC und dann verstauben die im Regal.
So ähnlich geht es mir auch, aber manchmal brauche ich dann doch nochmal die Daten, die auf so einer CD drauf sind.
Ja.
Also gerade so, wenn man sich irgendwie Musikbücher kauft mit irgendwie Noten drin und hinten drin sind dann halt Aufnahmen oder irgendwelche Übungen, dann will man die mindestens einmal auf seinen Rechner rippen, und ich hatte tatsächlich kein CD-DVD-Laufwerk mehr besessen.
Mhm.
Also ich war relativ CD-laufwerksfrei und habe mir deswegen bei Amazon das geshoppt mit den besten Bewertungen, und das funktioniert jetzt auch relativ gut. Und dann liegt da eine Karte drin, die erklärt, warum dieses DVD-Laufwerk die besten Bewertungen hat.
Weil da drin steht, man kriegt irgendwie einen Discount oder so, wenn man bewertet.
Viel, viel besser. Wenn Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, steht auf der Karte, hinterlassen Sie bitte eine gute Rezension um unsere Produkte, bla bla bla. Senden Sie einen Screenshot von der Rezension an uns, an die unten stehende E-Mail-Adresse, um einen Gutschein in Höhe von 25 Euro zu erhalten.
Ach, geil. Ja, tatsächlich, was ich weiß gar nicht mehr in welchem Produkt, da hatte ich auch eine Karte dabei, wo dann stand, wir suchen Produkttester, schreiben Sie uns doch hier eine E-Mail und wir schicken Ihnen kostenlos Geräte zu oder so.
Also was ich gelernt habe, gute Bewertungen bei Amazon sind offensichtlich sehr wichtig.
Ja, und ich auch die gelernt meisten habe, sind einfach Bewertungen gekauft.
Bei Amazon sind offensichtlich gekauft. Und
tatsächlich war ich mal Produkttester. Von, ich weiß nicht mehr, wie heißt diese CSL heißt die Firma. Die waren in so einem Produkte-Tester-Forum quasi, oder so eine Plattform, wo man sich als Produktetester quasi anmelden konnte. Und da konnte man ganz viele von diesen CSL, das ist so ein Billig-Elektronik-Hersteller, der macht so, was weiß ich, Kopfhörer, die machen eigentlich alles. USB-Kabel, irgendwie Powerbricks, was weiß ich. Und das war noch, als es bei Amazon erlaubt war, Produkttester quasi zu beauftragen. Das wurde dann irgendwann gesperrt. Also irgendwann wurde das in den AGBs einfach verboten. Und ist es auch immer noch. Also es war vor 3 Jahren oder so. Und da merkt man halt auch, da habe ich halt auch direkt gemerkt, so, wenn ich auf diese Produkte halt gegangen bin und dann eine Rezension geschrieben habe. Ich habe da auch immer eine richtige Rezension geschrieben, so, dass ich das Produkt halt gut fand oder nicht. Aber da merkt man halt schon, wie viele von diesen Rezensionen eigentlich gar nicht mal so ehrlich sind. Ne?
Ja, ist tatsächlich so. Also ich hatte früher ein relativ erfolgreiches Blog und war da auch bei einer Agentur angemeldet, die dann eben Reviews vermittelt hat. Das waren auch ehrliche Reviews in Anführungszeichen, aber natürlich ging dann das Google-Ranking nach oben, noch in Zeiten, als es Amazon und Co. noch nicht in der Größe gab.
Ja.
Also ich glaube, das begleitet das Online-Shopping schon seit seiner Existenz. Ich fand es nur spannend, dass es tatsächlich 25 Euro wert ist, so eine Rezension zu schreiben, aber die ja. werden offensichtlich wissen, was sie tun.
Ja, doch. Eine Rezension ist da alles wert. Stell dir mal vor, jetzt nicht nur für so Elektronikprodukte, sondern wir gehen jetzt davon aus, wir haben einen lokalen Shop hier, irgendeine Eisdiele zum Beispiel, oder wir haben einen Friseur, was weiß ich, der ist hier lokal in unserer Stadt. Ne? Stell dir vor, der hat jetzt 20 Bewertungen. Du gibst jetzt für jede dieser Bewertungen gibst du jetzt 10 Euro aus oder sagen wir 20 Euro.
Ja, dann landet man bei 400 Euro und ja. Das ist wahrscheinlich...
400 Euro und dein Friseur ist vor allem hier jetzt Top 1, ne? Platz 1 von allen Friseuren, die es hier in Pfaffenhofen gibt.
Genau, und hätte er eine 2x2 Zentimeter große Anzeige in irgendeinem Anzeigenblatt geschalten, wäre es
genau,
wahrscheinlich 500 Euro teuer gewesen.
Ja, richtig. Und das bringt dann halt gar nichts, weil jeder... halt googelt nach einem Friseur, und wenn da dann halt steht, ey, 20 Leute haben das mit 5 Sterne bewertet, dann muss das ja richtig geil sein. So, und man guckt jetzt vielleicht nicht auch auf die Profile von den Leuten, die das bewertet haben, dann sage ich mal, war es die 400 Euro auf jeden Fall wert.
Ja, vermutlich schon.
Ja.
Ja, spannende Geschichte. Ich fand es auf jeden Fall, ich muss sagen, ein bisschen shady, und ich werde jetzt auch keine Bewertung abgeben. Aber
bist du nicht die 25 Euro?
Nee, also
dann nehme ich die.
Eher würde ich eine Bewertung abgeben und sagen, hier, die bestechen mich, hier eine gute Bewertung zu schreiben, und ich schreibe dann eher rein, dass das Ding irgendwie laut ist und heiß wird, was es tatsächlich tut. Also
ja, okay, das ist ein DVD-Laufwerk.
Es ist ein 23-Euro-DVD-Laufwerk, welches wahrscheinlich noch tausendmal besser ist als der erste CD-Brenner, den ich mir gekauft habe. Ich erinnere mich damals, 800 Mark hat er gekostet. Alter. 800 Mark. Ich habe da als kleiner Teenager lange für sparen müssen, 800 Mark.
Naja.
Gut, kommen wir zu den News. Also diese Woche sind tatsächlich...
Heiliger, wir sind ja noch nicht mal bei den News.
Wir sind noch nicht mal bei den News, ja,
vieles passiert. Okay, dann jetzt schnell Durchlauf-News.
Ja. Lieferando kennen wir alle.
Ja.
Uber kennen wir alle oder Uber.
Uber, ja.
Dann Haushaltsdienstleistungen, die man sich irgendwie shoppen kann. Hier meine Putzfee24.de. Irgendwelche Mikroarbeit.
Ja, wir haben es verstanden, ja.
Da ist das Problem folgendes, nämlich, dass die Leute scheiße bezahlt werden. Ich denke, das wissen wir alle. Und da hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt ein Eckpunktepapier herausgebracht, um dieser Sache proaktiv zu begegnen. Also das Ziel ist es, diese Plattformbeschäftigten, diese Scheinselbstständigen, diese, ich würde jetzt vielleicht sogar auch sagen, ausgebeuteten Billigarbeitskräfte, denen eine Lobby und eine gesetzliche Grundlage zu geben,
mit der sie fair. Fällt darunter auch zum Beispiel so Hermes-Lieferanten? Weil die sind ja auch immer.
Nicht. Ja, die sind auch unterbezahlt, aber ich glaube, ja, die sind auch, ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube aber jetzt nicht, dass die jetzt massiv in dieser Plattform-Ökonomie gefangen sind. Also ich glaube, das ist schon eher so Foodora, Lieferando, Fiverr, die klassischen, hier 5 Euro für eine Aufgabe, die sonst keiner machen möchte. Und ich glaube schon, dass da, also gerade bei Uber weiß man es ja, dass es mega schwierig ist, damit überhaupt irgendwie in den Gewinnbereich zu kommen und dass viele davon tatsächlich deutlich, deutlich unter Mindestlohn dann im Endeffekt verdienen.
Ist dann natürlich die Frage, ob es, wenn man jetzt sagt, man erhöht den Preis so, dass die dann mitverdienen, also davon gut verdienen können, benutzen die Leute dann die Services noch?
Das ist das eine, aber ich glaube tatsächlich letzten Endes ist es ja so, dass das Gig Economy ist ja auch ein Begriff dafür. Also jemand, der jetzt für Foodora, nehmen wir mal dieses Beispiel, da mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, der ist ja in Anführungszeichen selbstständig. Das heißt, er kann sich da einklinken mit seiner Liefer-App und einzelne Jobs annehmen. Warum wird es nicht mit Angestellten gemacht, die Mindestlohn kriegen?
Weiß ich nicht.
Ja genau, weil das Gesetz es eben erlaubt, es nicht so zu machen, weil diese digitale Plattformökonomie, diese Gig-Economy eben so auch funktioniert, weil es kein Gesetz dagegen gibt. Und ich denke schon, dass es da ein Gesetz geben soll, weil letzten Endes wäre es ein klassischer Bereich von einem 450-Euro-Aushilfsjob. Also man arbeitet dann halt nicht als Selbstständiger für Foodora und bekommt dann irgendwie über Cayman Islands geroutet irgendwelche PayPal-Zahlungen, sondern man ist dann halt sauber angestellt. Und dann wird sich schon zeigen, ob dieses Businessmodell funktioniert oder nicht. Aber es sollte auf keinen Fall auf der Basis von Ausnutzung fußen. Das finde ich nicht gut.
Nö. Aber das ist natürlich auch die Frage, kann man argumentieren, dass man sagt, ja, wenn die da nicht gut bezahlt werden, warum machen die den Job dann?
Kann man glaube ich nicht, weil... haben die eine Lobby? Also können die jetzt sagen, nö, stell mich doch bitte an auf einer 450-Euro-Basis mit einer sauberen Sozialversicherung und mit einem geregelten, kalkulierbaren Einkommen.
Aber kriegen die dann den Job?
Nee, kriegen sie nicht, weil es eben geht, es anders zu machen.
Und nee, aber sagen wir, man hat jetzt... man sagt jetzt, Foodora hätte jetzt, hier müsst ihr die jetzt anstellen, das wären jetzt deren Angestellten.
Ja.
Dann kann ja Foodora entscheiden, nehme ich den jetzt oder nehme ich den nicht.
Natürlich.
Und wenn jetzt da Leute aber sind, die sonst halt gar keinen Job finden würden, weil, keine Ahnung, Sozialstand ist irgendwie nicht so gut oder Referenzen sind nicht gut, dann machen die halt sowas. Weißt du, ich meine, also weißt du, mein Argument ist?
Ja, verstehe ich schon, dass natürlich da ein Einstellungsverfahren stattfindet, aber momentan ist es so, dass sie praktisch rechtelos sind.
Ja, das stimmt schon.
Es gibt wahrscheinlich nicht mal einen unterschriebenen Vertrag zwischen dem Scheinselbstständigen und dem Plattformunternehmen.
Ja doch, das glaube ich schon, weil die kriegen ja auch bestimmte Sachen gestellt dann auch.
Ja,
Ja, aber ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon.
Ich weiß es nicht. Also muss jetzt nicht Fedora sein. Es kann ja jetzt auch Fiverr oder irgendwie so dieses MyHammer oder sonst was sein. Ich glaube nicht, das ist eine Plattform. Und wenn man da dann irgendwie seine ganze Wohnung streichen lässt für 100 Euro, dann kommt da halt am Ende irgendein Betrag raus, der ziemlich doof ist.
Naja, gucken wir uns an, was sich da entwickelt.
Wir verlinken den, es ist letzten Endes ein Eckpunktepapier, das ist die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft vorgestellt hat. Ich finde es einen wichtigen Punkt, dass man sich politisch darum kümmert.
Ja, und
ich
finde es auch gut, macht, ja,
dass das richtige Ministerium, war vielleicht sogar ein bisschen zu spät, aber immerhin, jetzt am 27.11. dieses Eckpunktepapier ausgearbeitet, veröffentlicht hat. Finde ich super.
Nächste News.
Dann eine weitere Behörde sagt, passt mal ein bisschen auf, was ihr euren Kindern zu Weihnachten kauft, weil es gibt offensichtlich Spielzeug, welches in Deutschland verboten ist, weil es die Kriterien von geheimdienstlichen Abhörgeräten erfüllt.
Gilt das für insgesamt oder nur für Kinder?
Also es gilt natürlich insgesamt. Also in dem Moment, wo du einen Gegenstand besitzt, der so konstruiert ist, dass er eine Kamera und ein Tonbandgerät tarnt, ist das eine illegale Abhöreinrichtung.
Ach so, tarnt. Auf die Tarnung kommt es an.
Also in dem Moment, wo so ein Teddybär, so ein Smart Toy irgendwie alles aufnimmt und ins Internet stellt, ist es ein Spionagegerät. Und das ist verboten. Und es gab da tatsächlich auch lustige Situationen, wo dann die Käufer von so einem Teddybär das Ding vernichten mussten und auch auf eigene Kosten von irgendeiner Firma, die das Ding vernichtet hat, dann die Bestätigung einreichen mussten bei der Bundesnetzagentur, eben weil es ein formalen Spionagetoy ist. Also da ein bisschen aufpassen, nicht alles, was man irgendwie bei eBay, Amazon und Wish bekommt, was auf den ersten Blick ganz gut ausschaut, ist so toll. Und ob man seinem Kind irgendwie eine Kamera und ein Mikrofon mit Internetverbindung ins Kinderzimmer stellen möchte, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, weil auch ein Kind hat Grundrechte. In diesem Sinne, schaut euch mal die Pressemitteilung an. Es ist so eine Mischung aus ganz lustig und vielleicht doch ein bisschen beängstigend.
Jetzt kommt der nächste, der Stories einführt. Spotify.
Wo hattest du denn noch keine Stories bisher? Also wir haben sie auf WhatsApp, wir haben sie auf Snapchat hat natürlich mit angefangen.
Instagram.
Wir haben sie auf Instagram, wir haben sie auf Facebook, wir haben sie jetzt seit neuestem auf Twitter, der letzte im Bunde, es fehlt nur noch Trommelwirbel.
Spotify,
mega gut.
Nee, wir brauchen auch noch Slack, Teams.
Excel,
PowerPoint.
PowerPoint auf jeden Fall.
Word, ja. Was fehlt dann noch? Ich glaube, wir brauchen das auch noch irgendwie, was weiß ich, im Calculator brauchen wir auch noch Stories.
Stimmt, da würde ich auch gerne wissen.
Die neuesten
Lukas
Rechnungen.
Lukas rechnet gerade 2+5.
Ja. Also ich finde es einfach nur noch lächerlich. Es ist unglaublich. Warum braucht man denn jetzt dumme Kack? Man folgt doch einem Artist, wenn man den feiert. Man sagt jetzt, ich feiere diesen Artist. Dann folge ich dem doch auf Spotify, um mitzubekommen, wann der ein neues Release hat. So, wenn ich den so sehr feiere, dass ich jetzt den vielleicht auch als Person mal kennenlernen will oder irgendwie mal sein Lifestyle mitbekommen will, dann folge ich dem auf Instagram, Twitter oder YouTube. Und da gibt's überall schon Stories. YouTube haben wir übrigens vergessen, da gibt's auch Stories.
Ich glaube, die Denkweise ist eine andere. Ich glaube, es geht darum, dass Spotify nicht sagt, wir brauchen Stories, sondern dass Spotify sagt, wir haben hier deine Volkschaft, wir haben hier Millionen, Hunderttausende von Menschen, die dich als Artist wertschätzen. Wir geben dir jetzt den Zugang.
Aber mich juckt das auf Spotify nicht.
Dich nicht, aber Spotify macht sich hiermit natürlich eine weitere Monetarisierungsquelle auf.
Ja, aber das ist doch scheiße für die Nutzer.
Natürlich ist es scheiße für den Nutzer und scheiße für die Artists, weil natürlich wird es irgendwann so sein, dass in diesen
Stories
wird es natürlich Werbung geben und natürlich werden dann auch irgendwann die Artists bezahlen müssen, um eine gewisse Ausspielung der Stories zu bekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine rein wirtschaftliche Überlegung. Irgendein Product Designer hat sich da gedacht, hey, wie können wir das wenige Geld, das wir den Artists geben, denn am besten wieder zurückholen und here you are, Stories. Also ich finde es relativ quatschig.
Yeah.
Ich hoffe mal, dass das irgendwann in der Beta-Suppe versauert.
Ich verstehe auch nicht, was man auf Spotify, also wenn ich jetzt ein Artist wäre, was würde ich in meine Spotify-Story reinpacken?
hallo Leute, hier bin ich im Studio und
dann schalte ich schon ab.
Und
dann schalte ich schon ab. Ich will auf Spotify meine Musik hören. Fertig. Dann gucke ich die Story doch nicht. Also mich würde es interessieren, zum Beispiel für Playlists, die der Artist gerade hört. Aber das geht ja schon. Der Artist kann auf seiner Artist-Page schon eine Playlist auswählen, die oder mehrere Playlists auswählen, die er gerade hört.
Das ist aber
oder
alles zeitlos. Ich glaube, Spotify hat das große Problem, dass es alles zeitlos und non-invasiv ist. Das heißt, es gibt jetzt keine zentrale Stelle, wo du sagen kannst, ich werde jetzt zugemüllt mit Informationen, die ich nicht aktiv einhole. Ja, das stimmt. Und diese Komponente fehlt Spotify. Spotify ist immer darauf angewiesen, dass du mit dem Inhalt interagierst und ihn aktiv suchst. Und diese Stories erlauben halt Spotify jetzt Inhalte, die vielleicht auch ein starkes kommerzielles Interesse haben, dir direkt ins Gesicht zu spielen.
Perfekt, dann wird es für eine Welle sorgen, indem ich einfach ganz viele Artists unfollow, weil mich deren Stories einfach nicht interessiert.
Das mag sein und ich werde mit meinen Artist-Profilen auch sicher keine Story in Spotify posten, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Naja, gucken wir, wie sich das entwickelt.
Schauen wir, was draus passiert. Momentan ist es nur ein Beta. Wir packen die News in die Shownotes.
Ja.
Dann natürlich müssen wir reden über eine große Firma, die eine lustige Firma gekauft hat, nämlich Salesforce hat Slack geshoppt.
Geil. Nee, ja, nicht so geil, nicht meintest so du. Geil, ich kenne so Salesforce geil, ja, jetzt nicht so.
Ja genau, ich glaube, keiner kennt Salesforce. Das ist so eine Businessbude, die hat eigentlich nur ein großes CRM. Also die kümmern sich darum, dass irgendwelche Firmen, die irgendwelche Dinge verkaufen, wissen, wem sie die Dinge verkaufen und wie man da sein Marketing und seine Relation zu den Kunden managt.
Das ist ja voll schlau. Kann man in das CRM Slack einbauen?
Ja, natürlich. Und Salesforce hat auch vor einigen Jahren schon Heroku gekauft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so einer der ersten großen Cloud.
Ja, doch, das kenne ich.
Plattformanbieter, wo man so seine Software in der Cloud laufen lassen kann.
Also das kenne ich.
Die haben schon links und rechts einiges weggeshoppt und haben jetzt Slack gekauft. Wenn jemand nicht weiß, was Slack ist, wenn jemand irgendwie hinterm Mond gelebt hat die letzten Jahre, Slack ist sowas wie ein Company Chat. Also
Slack ist der Company-Chat. Also ich kenne fast keine Firma, bei der nicht Slack im Einsatz ist, um innerhalb der Firma zu kommunizieren.
Du kennst keine coole Firma, bei der Slack nicht im Einsatz ist. Also dass irgendwelche fetten Enterprises keinen Slack haben, ist, denke ich, klar.
Ja, genau. Aber sonst, also Slack ist eigentlich das Go-To, wenn man Kommunikation in der Company.
Genau, also man kann sich ganz, ganz naiv vielleicht vorstellen, wie ein WhatsApp, das nur aus Gruppenchats besteht, mit seinen Kollegen, um da über professionelle Dinge zu reden.
Genau,
also
pro quasi, Projekt ein Channel. Quasi ein Discord-Server.
Ja, genau.
Ja.
Pro Projekt ein Channel und da kann man auch seine Software integrieren. Man kriegt dann Bescheid, wenn irgendwie der Bild fehlschlägt. Man kriegt Bescheid, wenn irgendwelche Tickets angelegt werden. Also das ist dieses Slack und das wurde jetzt geshoppt von Salesforce. Und ich hoffe tatsächlich, dass sie es genauso in Ruhe lassen wie Heroku. Weil Heroku funktioniert jetzt noch genauso wie vor 7 Jahren auch. Und ich hoffe, dass sie es nicht in irgendeine große Business-Solution integrieren. Weil was ist so das große Anti-Pattern, vor dem jeder Angst hat? Denk irgendwie 3 Jahre in die Vergangenheit. Microsoft hat Wunderlist gekauft.
Und hat es einfach eingestampft.
Genau. Viele.
Das denke ich, aber das wäre echt dumm. Also das wäre wirklich dumm. Ich meine, Slack bringt ja Geld ein. Also so ist es ja nicht.
Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich will jetzt auch keine Internas ausplaudern, weil ich Menschen kenne, die dort arbeiten. Aber es ist schon so, dass sie ein bisschen strugglen, die großen Firmen. Ich denke, das sieht man auch, dass sie ein bisschen strugglen, die großen Firmen, so die richtig fetten Verträge zu kriegen. Weil die meisten halt Slack dann doch eher im Bereich von Startups und von kleinen KMUs verwenden.
Naja.
Und das, schau dir mal die Adoption Rates an, also da gab es jetzt auch irgendwie, ich glaube, John Gruber hat es geteilt, da gab es Teams ist gewachsen in der Corona-Zeit, massiv.
Ja.
Also hat ganz, ganz viele neue Users bekommen und Slack halt nicht.
Ja, das stimmt.
Also die konnten das irgendwie nicht nutzen,
Teams halt Digitalisierung. Meetings und Integration in Outlook halt viel zu groß ist als das.
Ja genau, also das Teams passt schon so mehr in diese Enterprise-Welt, Office, Outlook. Also,
ich verstehe nicht, warum es nicht so ein Add-on gibt mit, ja, mach mal einen Slack Call für das Meeting.
Ja, gibt es ja, aber dummerweise halt nicht for free. Also da landet man dann halt schon in der
Wahrscheinlich
nicht so gut.
Ja, wahrscheinlich.
Eins wollte ich jetzt allerdings nochmal erzählen, nämlich
der Gründer
von Slack. Das ist echt eine mega lustige Geschichte. Also der hat also der Gründer von Slack heißt Stuart Butterfield, den kennt man vielleicht. Und mega lustig, er hat eigentlich angefangen mit Ludicorp ein Massive Multiplayer Online Role-Playing Game zu machen, also so ein MMORP ist, glaube ich, die Abkürzung.
MMORPG. Massive Multiplayer Online Role-Playing Game.
Genau, und Game Never Ending hätte es heißen sollen und das ist megamäßig gefailt. Das war schon 2002, also kein Mensch wollte dieses Ding. Und da haben sie gesagt, oh fuck, was machen wir jetzt? Gründen wir doch mal eine Seite, wo man einfach mal seine Fotos sharen kann. Ein bisschen Code von unserer Anwendung verwenden wir da wieder und dann haben wir halt die Server nicht verwendet für irgendein Online-Playing-Game, sondern wir teilen unsere Fotos. Rate mal, wie sie die Seite genannt haben.
Weiß ich nicht.
Flickr.
Oh.
Und dann ist es Flickr geworden. So, und dann haben sie das für Quadrilliarden an Euro an Yahoo verkauft und wer sich so an die
ersten Flickr kenne ich.
Wer sich so an die ersten Zeiten so 2002 bis 2005 erinnert, da war Flickr echt ein großes Ding.
Also krass.
Fotos haben praktisch nur auf Flickr stattgefunden. So, und dann hatte er so ein bisschen Geld in der Tasche und 2009 sich dann gedacht, hey, damals hat es ja nicht so gut geklappt mit diesem Massive Multiplayer Online
Machen Roleplay. Machen wir
nochmal eins. Machen wir nochmal eins und nennen wir es Glitch. Und mega geil, wird das beste Game aller Zeiten. Und wieder
komplett gefailed.
Und wieder komplett gefailed. Und dann vor den Trümmern gestanden, ja fuck, was machen wir jetzt? Das haben wir hier in
einem mega so ein
Was ist denn cool gewesen in diesem Game? Ja, der Chat war eigentlich ganz in Ordnung.
Oh mein Gott, und dann ist Slack daraus entstanden. Und dann ist
Slack
entstanden,
und er hat Slack wieder verkauft. Also ich finde, es hat so eine gewisse Tragikomik, aber auch so diese typische Steh-auf-Mentalität drin. Einfach zweimal mit dem Lebenstraum gescheitert. Und wollen wir wetten, er macht jetzt wieder ein Massive Multiplayer Online-Game.
Ja, und diesmal
wird er dann vielleicht irgendwie, wahrscheinlich will er irgendwie wie so ein VR-Game machen und es kommt dann irgendwie das VR-Office raus. Also irgendwie schafft er es nicht, irgendwie mit Games lustige Dinge zu tun und landet immer im Big Business.
Es ist auch echt schwierig in einem MMO, erstens zu machen, dass es auch funktioniert und zweitens, dass es ein so gutes System hat, dass es entweder per Paid Subscription funktioniert, dass es per One-Time-Fee quasi man das kaufen kann oder Free-to-Play. Wenn du es Free-to-Play machst, ist es verdammt schwierig, es nicht Pay-to-Win zu machen. Wenn du One-Time-Fee hast, hast du die laufenden Serverkosten, die riesig sind. Und wenn du Paid Subscription machst, musst du die ganze Zeit Content raushauen, damit die Leute nicht gelangweilt werden im Endgame. Also es ist verdammt schwierig, einen MMO gut zu machen. Es gibt auch nur.
Es ist doch wesentlich einfacher, einfach nur einen Chat anzubieten und damit erfolgreich zu sein.
Ja, richtig. Also der hat schon die richtige Entscheidung dann am Ende immer getroffen.
Also ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Vielleicht unterhalten wir uns hier an dieser Stelle in 3 Jahren wieder und es gab wieder ein gefailtes Game und irgendeine neue Software, die durch die Decke geht. Nicht so durch die Decke gehen gerade die Kinobesuche.
Ja, tatsächlich, weil Corona.
Und ich glaube, wenn Corona irgendwas hinter sich lässt, dann vermutlich die Kinos. Weil ich glaube, die Menschen orientieren sich immer mehr Richtung Streaming. Und das hat jetzt auch.
Aber ich finde, so Kino hat schon.
Es hat was, aber es ist, hat, es, also ist es noch. Also, wenn ich mich dran erinnere, als ich irgendwie 18 war, 19,
wie. Ja, da war das Auto, natürlich nochmal viel
da
krasser.
War das Ding. Also, man ist da wirklich im Monat 2 bis 3 Mal ins Kino gegangen. Und.
Aber ich finde jetzt mal so im Vergleich zu Streaming. Im Vergleich zu, ich leih mir eine DVD aus, finde ich, gehe in einen Store. Also, verstehst du, was ich gerade machen will?
Ja, ich verstehe schon, ja.
Entweder gehst du halt in einen DVD-Ausleihe und holst dir eine DVD und schaust es dann zu Hause. Und da ist zum Beispiel Streaming 8 Millionen Mal besser, weil du nicht rausgehen musst, sondern einfach den Film gucken kannst. Und es ist das gleiche Setting, wie wenn du die DVD holst und es dann zu Hause guckst. Beim Kino hast du aber eine ganz andere, erstens Atmosphäre, zweitens bessere Qualität, als die meisten zu Hause haben. Drittens, es ist
auch noch vielleicht ein Social Event, wobei
es ist schon, ich finde, es ist schon ein deutlich größeres Social Event, als wenn du jetzt sagst, vor allem, wer hat ein Setup zu Hause, wo man mit vielleicht 4 Freunden, weil das ist, finde ich, ein großes, also ein Szenario, was öfter passiert im Kino. Du gehst mit 4 Freunden oder so ins Kino, um einen Film anzugucken, irgendwie eine neue Premiere. Und zu Hause ist das nicht so geil wie im Kino. Also lang nicht so geil.
Ja, das mag sein, wobei ich da wieder der Meinung bin, warum geht man, wenn man schon keine Zeit hat, seine Freunde zu treffen, mit den Freunden ins Kino, um dann nicht mit ihnen reden zu können?
Also naja, das ist, aber das ist dann auch wieder, hat man, also ist es jetzt so, dass man keine Zeit hat, seine Freunde zu treffen. Aber ich finde, Kino ist trotzdem eine coole Option, mit seinen Freunden was zu unternehmen. Weil Kino ist halt immer cool. Man muss vielleicht auch nicht mit denen reden, wenn man gerade keinen Bock hat zu reden. Und ich finde, es ist auf jeden Fall, es ist mehr, es hat mehr Überlebenschance als jetzt die DVD-Ausleihgeschäfte, weil die sind ja schon mittlerweile tot.
Die sind alle weg. Aber ich glaube, dass nach Corona werden.
Ja, es kann schon sein, dass da.
Mein Bett ist, die Hälfte der Kinos wird es nicht mehr geben.
Ja, das kann schon sehr, sehr gut sein. Ich hoffe, Tanzstudios wird es noch geben. Das ist sehr schwierig.
Corona-Ridden-Dings. Ja. Vor allem, die sind ja meistens nicht irgendwie so teilöffentlich, sondern komplett privat. Da wird es dann schon schwierig.
Ja, eben. Und vor allem bei Tanzstudios, die sind auch meistens eher so auf Kante hier.
Ja, stimmt.
Weißt du, die leben da eher am Minimum als jetzt, ja, wie uns geht es hier finanziell super gut. Ich hoffe, dass da einige Läden noch überleben werden, aber es kann natürlich sein, dass da vieles untergehen wird. Ja, ich hoffe, dass das
mit den Konzertclubs und mit den Konzertlocations.
Genau, aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, war HBO Max es geben.
Ja, richtig. Also alle Filme, die Warner Brothers jetzt rausbringt und die ins Kino kommen sollten, hätten kommen sollen, werden jetzt gleichzeitig auf HBO Max zum Streaming freigegeben. Das heißt, man hat die Wahl.
Ja, solange man HBO halt hat. Ne?
Ja.
Ich verabscheue es. Es gibt immer mehr Streaming-Services und ich kann nicht einfach. Erstens, es bringt mir überhaupt nichts, mir jeden Streaming-Service zu holen, weil ich kann gar nicht den ganzen Content auf allen angucken.
Ich finde Konkurrenz super. Also ich will nicht eine Welt, in der es nur Netflix gibt. Ich finde es super.
Ich finde es nicht super. Weißt du warum? Konkurrenz ist insgesamt mega geil, weil immer bessere Services, man hat Konkurrenzkampf, es wird vielleicht ist der Preis besser.
Genau, es gibt einen Preiskampf,
Qualitätskampf. Aber das Einzige, woran Streaming-Services konkurrieren derzeit, was der größte Punkt ist in Konkurrenz, ist Exklusivität.
Ja, genau, und das der Katalog.
Das ist aber ein schlechter Punkt im Konkurrenzkampf, weil du kannst damit nicht konkurrieren. Wie will denn jetzt ein Startup mit Netflix konkurrieren? Kann es nicht, weil es keine Shows hat. Es kann keine Shows lizenzieren, weil es das Kapital einfach nicht hat. Es kann nicht mit HBO mithalten, es kann nicht mit Disney Plus mithalten.
Es kann aber Shows produzieren.
Dann macht es mal als Startup. Also was das vielleicht machen kann, ist eine bessere Plattform bieten. So, aber eine Plattform ohne Content ist halt nicht gut.
Dann liegt es vielleicht daran, dass die Verträge exklusiv ausgehandelt werden, weil in der Musikwelt ist es ja nicht so und wir haben trotzdem.
Richtig, und das ist eben der Fehler oder das Doofe in der Filmbranche, finde ich, weil ich finde es geil, wenn ich jetzt sage, HBO, es gibt HBO, ich kann aber auch zu Disney Plus gehen, aber der Content ist einfach nicht der gleiche. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gucke Stranger Things auf Disney Plus, weil das gibt es da halt einfach nicht.
Ja,
weißt du? Korrekt. Und so ein Argument finde ich dann kacke für Konkurrenz von verschiedenen Streaming-Services, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, ich will jetzt The Mandalorian gucken, ich will aber auch das Stranger Things gucken, aber vielleicht will ich jetzt auch noch irgendwie Lucifer gucken, dann brauche ich Amazon Prime, ich brauche Netflix und Disney Plus, jetzt will ich aber auch noch Game of Thrones gucken, ach kacke, dann muss ich mir auch noch HBO holen und es ist alles quasi die gleiche Plattform, weil sie alle das gleiche machen, aber daher, dass sie nur von Content leben, muss ich alle vier holen, weil...
Ja, ich finde es nicht so schlimm.
Weil du genügend Geld hast. Stell dir mal vor, jemand hat nicht so viel Geld wie du und kann vielleicht sich im Monat nur den einen Streaming-Service leisten.
Kulturelle Güter kosten Geld und so ist es halt. Also
nee, ich finde, es ist kein...
Es kostet Geld, diese Filme zu produzieren und wie diese Filme vermarktet werden, sollte einem Wettbewerb unterliegen und sollte nicht so monopolisiert sein, wie früher iTunes, heute Spotify.
Nee, aber YouTube. Das sage ich ja auch gar nicht. Ich finde, ein Monopol ist auch scheiße. Ich sage aber, wenn jetzt alle die gleichen Gegebenheiten hätten und nicht Disney zum Beispiel nicht sagen würde, ich lasse meine Filme nur auf meiner Plattform laufen, sondern anderen... irgendwie Hulu oder Netflix das erlauben, dass sie die Lizenzen auch haben dürfen, dann finde ich es geil, weil dann sage ich, ich suche mir die Plattform aus, die die besten Features bieten und nicht den besten Content. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aus Verbrauchersicht ist es natürlich so, aber ich sehe halt auch die Kulturschaffenden, die Filmer, die Produktionsfirmen, die da irgendwie ihr Geld reinkriegen müssen. Und da ist, denke ich, der jetzige Status, wo man eine Exklusivität hat und sich durch diese Exklusivität den Wettbewerb hervortun kann, finde ich ganz gut.
Finde ich scheiße. Ich finde es kacke.
Ich verstehe es, dass es für Verbraucher Mist ist, aber ich glaube,
wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie das geilste Feature hier Netflix, ich kann da die letzte Folge, kann ich da das Intro skippen oder ich kann ein Interactive Movie habe ich. Sowas hat Netflix. Ja, gibt es sowas auf HBO?
Wahrscheinlich nicht.
Nee? Gibt es sowas auf Disney Plus? Nein. Weil halt Netflix da erstens natürlich der Vorreiter war, zweitens halt immer versucht, da neue Features anzubieten. Und ich finde sowas wie Black Mirror Bandersnatch war mega cool. So ein Interactive Movie zu haben, wo du entscheiden kannst, wie der Movie weitergeht, mega cool. Gibt es sowas auf HBO? Nee. Aber HBO könnte sowas machen. Aber machen sie es? Nee, wir haben ja Game of Thrones, brauchen sie ja nicht.
Ja, stimmt, genau.
Logisch.
HBO wird nur dann geshoppt, wenn man Game of Thrones schauen möchte. Es wird gekündigt, wenn man fertig ist.
Ja, oder? Es ist doch so.
Ich habe Sky genauso gemacht. Sky war übrigens die schlimmste User Experience, die ich jemals erlebt habe.
Sky ist so eine schlechte Plattform, auch der schlechteste Kundenservice überhaupt.
Und haben die überhaupt einen Kundenservice?
Ja, die sagen dann, nee, wir canceln deine Membership nicht. Tschüss. Und dann, das ist so eine schlechte Company, in my opinion, und man muss die aber dann haben, wenn man bestimmte Sachen gucken will, und genau sowas finde ich kacke, also das ist mein Stand.
Ich bleibe dabei, ich sehe das eher so aus der Sicht der Creators, man kann seinen Content dort zeigen, wo man möchte, und wenn man dafür dann auch noch gescheit bezahlt wird und dadurch es möglich gemacht wird, dass weiter guter Content entsteht, dann haben letzten Endes, zumindest on the long run, auch die Zuschauer was davon, wenn es weiterhin gute Serien, gute Filme
gibt. Ich habe übrigens einen Vorschlag. Welche? Wollen wir das Thema der Woche einfach diese Folge nicht machen?
Ich glaube auch. Unser Thema der Woche ist, ich glaube, so ausgedruckt wäre es locker irgendwie anderthalb DIN A4 Seiten lang.
Ja.
Und ich befürchte auch, dass wir ein bisschen zu viele News haben.
Ja,
Da haben wir schon ein Thema der Woche für nächstes Mal.
Ja, eben. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, trotzdem, wir haben über Tech-Themen geredet. Wir haben einen guten Austausch gehabt. Und jetzt, also man muss auch nicht immer ein Thema der Woche machen. Wir sind jetzt eher so wie
Bits und so. Bits und so für Leute, die tatsächlich Plan haben von der Technik. Ja. Ich irgendwie so, habe ich das laut gesagt? Nein, oder?
Ja, gut.
Ja, gut. Also wenn Tech-Journalisten haben, glaube ich, einen anderen Fokus
auf die Welt Anspruch.
Als jetzt wir, die eher so untenrum in der Technik hantieren.
Gut, nächste News.
Genau, wenn man untenrum in der Technik hantiert, dann möchte man eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr was machen.
Ich kann es nicht lesen. Was?
Also eigentlich geht man als guter Hacker jedes Jahr am
Ende. Ach so, RC3.
Ja genau, geht man eigentlich auf den C3, also auf den 36, 37, 38 C3. Das ist der Chaos Communication Congress und der fand ganz früher mal in Berlin statt, da war ich nie. Dann war er ganz lange im größten Kongresszentrum in Deutschland, in Hamburg.
Mhm.
Und dann war Hamburg irgendwie, nö, wir wollen das Kongresszentrum irgendwie abreißen und neu bauen. Und seitdem sind sie in der Messe in Leipzig. Und ich war da einige Male dort, also 5, 6, 7, 8 Mal. Und es war immer toll. Was erwartet einen da? Es ist einfach ein klassischer Kongress. Was heißt klassischer Kongress? Man hat Speaker, die Vorträge halten, die sind so eine Stunde, zwei Stunden lang. Man hat mehrere Tracks, das heißt, die Vorträge laufen auch parallel. Und man hat
Wie heißt es nochmal?
Chaos Communication Congress.
Und es gibt aber noch den Computer Club.
Ja, der Chaos Computer Club, das ist ja gerade lustig. Der CCC vom CCC, also der Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club.
Aha.
Ja, das finden die Leute lustig.
Ach, ist das Gleiche aber?
Nein, es ist nicht das Gleiche. Also nee. Der Chaos Computer Club ist ein Verein, vielleicht fangen wir von vorne an. Also der Chaos Computer Club ist ein Verein, der sich sagen wir es mal ganz abstrakt, um Technik kümmert. Da wurde mal gegründet in Berlin, so aus einer, ja ich möchte fast schon sagen, aus so einer linken Ecke. Und er hat sich jetzt so als Dachverband und Lobbyorganisation für Digitales und Freiheitsrechte entwickelt. Das ging dann über mehrere Jahre weg. Auch früher waren so Themen wie Telekommunikation. Da war die Telekommunikation ja noch Teil des Bundes in Form von einem Amt. Und das wurde ja dann privatisiert mit der Telekom. Also dieser Verein hat sich schon über mehrere Jahrzehnte hinweg immer mit der Technik und Vernetzung und auch mit den politischen Konsequenzen von Technik befasst. Und veranstaltet eben einmal im Jahr seinen Jahreshauptkongress, der dann wiederum Chaos Communication Congress heißt.
Ah, aber gibt es nicht noch so einen Hacker-Kongress?
Ja, es gibt noch einen in Karlsruhe, das ist die Gulasch-Programmiernacht, die
GPM. Nee, den meine ich nicht. Gibt es nicht noch so ein Hacker-Ding?
Die Black Hat in Las Vegas.
Nee, noch so ein Hacker-Ding?
Mir fällt keiner ein. Es gibt noch ein Chaos-Camp jeden Sommer.
Gibt es nicht irgendwas mit K?
K?
Also wo irgendwie so, also ich meine jetzt nicht den KKK.
Nee, das sind die mit den Kapuzen, die machen andere Dinge.
Ja genau, die machen andere Dinge, die nicht so nice sind. Aber ich dachte irgendwie, dieser...
Also ich kenne keinen. Es geht nach Jugendtag, aber das sind eher so für Kiddies.
Wo hat denn dieser David das mit den Xerox-Scannern?
War das auf dem CCC, ja, das war der Chaos Communication Congress.
Ah ja, den meine ich. Ja. Warum heißt denn der 36? Ach, weil das der 36.
Der 36. Chaos Communication Congress ist. Dann gibt es 37, 38 und so weiter. Gut, long story short. Also
okay, ja, mach.
Long story short, früher war es immer mega stressig, dafür Tickets zu kriegen, weil es können da nur 10.000 Leute rein und man musste da wirklich in der exakten Sekunde, in der dieser Store online ging, sein Ticket kaufen, damit man eine Chance hatte, da reinzukommen. Oder man hatte, wie ich damals, ein Presseticket, seitdem ich für die Taz geblockt habe. Das war auch immer recht entspannt. Dieses Jahr gibt es das Ding allerdings nur remote und das kann...
Deswegen heißt er jetzt RC3.
Genau, Remote Chaos Experience oder so, Remote Communication, bla bla, irgendwas. Die finden das auch immer mega lustig, alles irgendwie.
Aber das ist jetzt der 1RC3,
das
oder?
Das ist der Remote Chaos Experience, genau. Das ist jetzt der erste, logischerweise, weil es ist ja kein echter Kongress. Und tatsächlich gibt es keine Tickets mehr. Haha. Krass.
Na toll, dann brauchen wir es auch nicht sagen.
Dann brauchen wir es auch nicht sagen.
Also, denkst du, David Kriesel macht wieder was dieses Jahr?
Ja, bestimmt.
Hoffentlich. Und das ist mein Lieblings...
Und ich hoffe auch, dass dieser Typ, der Pearl immer auseinandernimmt, nochmal Pearl auseinandernimmt.
Geil.
Und
also kurze Info, wer David Kriesel nicht kennt, der hat sowas wie den Xerox-Scanner-Skandal aufgedeckt. Der hat Bahnmining betrieben, um zu gucken, wie unpünktlich sind denn die Züge wirklich, die Züge. Auch noch, ich glaube, noch einen Beitrag hat er beim CCC gemacht. Spiegelmining. Genau, der hat dann rausgefunden,
welche Spiegelredakteure
miteinander also zusammen sind. Und genau, also der ist super. Der David Kriesel, der macht da immer sehr, sehr nice Sachen mit Daten und was weiß ich nicht allem.
Der wird wahrscheinlich auch wieder. Also
ich denke auch. Der hat ja jetzt, ich glaube, 3 Jahre in Folge oder so.
Ja, es gibt so ein paar Standard-Menschen, die da immer einen Vortrag halten. Fifi natürlich. Dann hier unsere Freunde von Methodisch Inkorrekt, die dann irgendwelche Wissenschaftsdinge machen. Also so ein paar Nasen kennt man da. Lage der Nation ist auch immer dort und genau. Macht da einen Live-Podcast.
Und jetzt gibt es keine Tickets mehr.
Jetzt gibt es keine Tickets mehr und wir können es auch nicht empfehlen, aber ich habe ein Ticket und ich werde zwischen.
Aber ich verstehe nicht, warum es da Tickets gibt. Das ist doch remote.
Ehrlich gesagt auch.
Warum machen die nicht einfach einen Livestream? Ja. Weil die sonst wahrscheinlich kein Geld verdienen?
Ja, also die Tickets sind ja kostenlos.
Ach so. Okay, dann verstehe ich es.
Also entweder ist es, um das System vor Überlastung zu schützen, aber dann skaliere halt das Ding nach oben. Also
dann
stream jemand,
halt auf Twitch.
Genau, also wenn es jemand kann, dann bitte der CCC. Also das darf nicht sein. Deswegen lassen wir den Link jetzt auch drin, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Tickets wieder online gehen.
Nee, ich verstehe es echt nicht. Warum kann man nicht einfach einen Livestream machen?
Was ich da ein bisschen vermissen werde natürlich, das war auch immer schön, um seine ganzen Freunde zu treffen, weil irgendwie jeder einmal im Jahr dahin fährt.
Ah.
Das geht jetzt natürlich nicht.
Ja, also normale Informatiker machen das bei der Gamescom.
Ach so, nee, ich habe nur Freunde, die keine Games spielen.
Das ist ein bisschen...
Und das war
ist
immer
man
schön.
Dann, ja. Ist man dann ein Reverse-Nerd?
Weiß ich nicht, muss man unbedingt Games spielen?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Games
also
sind
wenn ich jetzt an meine Peer-Gruppe denke, einer oder zwei würden da vielleicht Games spielen.
Ja, aber ist es nicht so, die Mehrheit der Informatiker spielen auch Games? Also gucken wir in die Excentra. Wie viele zocken da Games? Also ich glaube mehr als die Hälfte. Oder?
Also ich bin am überlegen, mein Apple Arcade-Abo zu kündigen, weil ich nicht mal irgendwie für die 5 € im Monat Games spiele.
Ja, dann musst du ja Apple Plus holen.
Da kostet es dann 50 Euro im Monat.
Nein, wie viel kostet es? 20 Euro?
Ja, keine Ahnung. Ja, so.
Alter, das war ein nicer Sound. Hast du das auch gehört?
Das Knacken vom Mikrofon?
Nee, das hat sich so angehört, als hättest du so mit deiner Zunge geschnalzt.
Nein, ich habe mein Mikrofon richtig
Das hat sich richtig nice angehört.
So können wir samplen und irgendwie ein Drumbeat draus machen.
Ja, genau.
Und wie man das macht, erfahren wir in dem nächsten Kongress. Nämlich
geile Überleitung.
Die Studioszene, das ist auch eine Sache, die eigentlich immer in Mannheim stattfindet, im Rosengarten übrigens, ein wunderschönes Kongresszentrum, ist so ein bisschen die Konkurrenz oder eine ähnliche Veranstaltung wie die MixCon jedes Jahr.
Das sieht sehr amateurhaft aus.
Warum sieht das amateurhaft aus?
Guck dir mal die Seite an.
Ja, es kommen da aber schon nette Menschen.
Okay.
Und es ist komplett kostenlos. Also wer sich für digitales Musikrecording interessiert, zum Beispiel wie man remixt und samplet mit Cubase, wie man moderne Popschlagerproduktionen macht.
Geil.
Da kommt irgendwie ein Dude, der arbeitet für Unheilig.
Oh, Bernhard Unheilig.
Brink, Florian Silbereisen.
Cool. Oh mein Gott. Ja, gut. Warte mal, der produziert für Florian Silbereisen und Unheilig.
Ja, klar.
Alles klar.
Selbe Zielgruppe.
Ja, genau.
Sehr nice. Das eine, der heimlich auf dem anderen tragen, sind T-Shirt.
Ja, genau.
Dann gibt es auch irgendwie einen Vortrag über Außenweiterbildungsmöglichkeiten im Audiobereich, SAE, Hofer, Abbey Road Institute, Pop Academy.
Ja, das könnt ihr euch auf dem Link angucken.
Genau, schaut euch das auf dem Link an. Also wer irgendwie Bock hat, auch vielleicht so im Bereich Podcasting oder wie man hier
du
so aufnimmt.
Du guckst es dir bestimmt an.
Ich schaue es mir an, ich nehme mir vielleicht
dann
sogar Urlaub
dafür. Dann brauche ich mir
dafür.
Nicht anschauen.
Ja, doch, du müsstest dir am Samstag anschauen.
Warum? Was gibt's da?
Ja, weiß ich. Am Samstag habe ich keine Zeit. Am Samstag bin ich in Stuttgart bei meiner anderen Pop-Ausbildung der Evangelischen Landeskirche.
Okay. Naja.
Also Studioszene, virtueller Kongress, auch kostenlos mit nicen Workshops, Masterclasses und sonstigen Dingen.
Genau.
Zum kostenlos dran teilnehmen. Und jetzt stiefeln wir praktisch direkt, ohne ein Thema der Woche zu haben.
Ich hab noch einen Code der Woche, den du mir geschickt hast im Chat.
Stimmt, ja, den können wir nehmen. Dann erzähle ich jetzt erstmal meinen Code der Woche, nämlich meine Hassliebe. Kennst du meine große Hassliebe?
Mich?
Ja, meine zweite Hassliebe.
Nein.
E-Mails.
Ach so, ich hasse E-Mails. Natürlich. Ja, ich hasse
ich
auch E-Mails.
Ich habe übrigens auch einen Blog-Eintrag geschrieben, die E-Mail ist das neue Fax. Ich glaube, den verlinke ich mal.
Ja.
E-Mails sind einfach kaputt. Also E-Mails...
Kannst du denn da einen Client... empfehlen vielleicht.
Ja genau, sehr gute Frage. Also E-Mails sind einfach kaputt. Ich komme mit E-Mails nicht klar, weil E-Mails sind irgendwie so, man antwortet nicht, es kommt da irgendwie ein Thread, der dann irgendwie nicht funktioniert und man weiß nicht, wem man jetzt geantwortet hat, eine A, eine B, C und C.
Und Lesebestätigung.
Und Lesebestätigung und Quatsch und Anlagen und da findet man die Datei nicht und es ist alles ein großer Graus.
So wie ich bei meiner Bewerbung. Oder? War das bei euch? Ich weiß es gar nicht mehr.
War das?
Ich glaube, ich hab's abgeschickt und habe den Anhang vergessen.
Ja, ich glaube, das war...
Es könnte sein, dass ich das gewesen sein. Ja. Und ich wurde trotzdem genommen. Hey.
Ja, tatsächlich. Und ja, wenn ich da an Bewerbungen denke und dann kommen da irgendwie vom Pustepuppen mit 2000 der Google-Mail. Also Mail ist einfach kaputt.
Ja.
So, und jetzt kann man entweder sagen, man macht überhaupt keine E-Mails mehr oder man muss sich dieser Sache stellen und zum Beispiel optimieren bei der Anwendung, die man verwendet, um E-Mails zu lesen. Geschäftlich nehme ich Outlook, weil es geht nicht anders wegen dem Terminquatsch. Privat allerdings gibt es eine super gute App, die funktioniert auf macOS und auf iOS, nämlich AirMail.
Ja.
Und da bin ich extrem zufrieden. Warum bin ich damit extrem zufrieden? Weil es da so ein gewisses Paradigma gibt, da ist eine Mail wie ein To-Do. Das heißt, ich kann eine Mail, wenn ich sie anschaue, dann kann ich sie abhaken und dann ist sie aus meinem Eingang weg. Das heißt, ich habe nicht das Pattern gelesen oder nicht gelesen, sondern ich habe das Pattern abgehakt oder nicht abgehakt.
Ja, das ist aber ungefähr in fast jedem Mail-Client so.
Es funktioniert hier aber besonders gut.
Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel von web.de spreche, wo ich bin, das ist genauso. Also ich habe halt meine ungelesenen Mails und das ist dann quasi meine Inbox und dann verschwinden die halt, wenn ich keine...
Hast du eine Integration in Calendar Reminders, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Droppler, Wunderlist,
so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob da, aber da gibt es schon viele, auch bei web.de, also es ist jetzt nicht so, also, aber ich möchte nicht deinen Code der Woche schlecht reden.
Du gerade meinen Code der Woche, kannst du sagen, ich möchte die Mail later today, this evening, tomorrow,
weekend. Okay, das kann ich nicht.
Okay,
das
ich kann
nicht.
Sogar auf dem iPhone sagen, ich möchte diese Mail an dem Desktop sehen. weil ich zum Beispiel mit der Mail was Längeres cool. beantworten möchte, was ich jetzt nicht an dieser iPhone-Tastatur.
Wie viel kostet das?
Nicht viel, ich glaube tatsächlich nur unter 10 Euro im Jahr.
Ja, okay, web.de ist kostenlos.
Als Abo. Und ich mag es sehr. Also wer eine schön aussehende, gut funktionierende, designtechnisch auch ganz ordentlich.
Hast du direkt eine E-Mail gekriegt?
Direkt eine E-Mail gekriegt, ist auch direkt Spam.
Ah, perfekt.
Eine nice E-Mail-App sucht, die in dem iOS und macOS-Universum lebt.
Aber auch nur da. Also
auch nur da tatsächlich.
Muss man
also
sagen,
alle anderen können da einen Bogen drumherum machen.
Was war das denn?
Das war Brands for Friends.
Ah, okay.
Ja, wenn hier irgendwelche Damen Unterwäsche anhaben, dann bist du noch im Start.
Hallo, das ist nicht die Wahrheit. Kommen wir zu meinem Code der Woche. Und zwar Spline. Das hat Markus entdeckt.
Ja, genau, dann erzähl uns mal, was ich entdeckt habe.
Genau, es gibt ein Design-Tool für 3D-Web. Das ist eigentlich genau das, was ich derzeit machen will. Und zwar geht es darum, so Micro-Interactions zu entwickeln. Und da kann man 3D-Szenen einfach auf Webseiten transferieren. Und das geht derzeit nur auf macOS, aber es sieht sehr, sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Ich habe es selber noch nicht ausgetestet. Wir packen es mal in die Shownotes. Und das würde ich gerne mal ausprobieren, weil das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen.
Ich habe es ausgetestet und ich kann echt sagen, es ist wirklich gut, es ist wirklich nice. Also man hat da fast schon so ein kleines CAD-Tool im Browser, mit dem man dann 3D-Modelle entwickeln kann.
Stellt
euch aber nicht so vor, dass es jetzt irgendwie mega krasse CAD-Dinger sind, sondern es ist eher Design. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Also so soft Design, arty ein bisschen.
Da kann man halt seine Webseite sehr leicht aufwerten, sage ich mal. Genau. Ne? Also ich denke, vielleicht kann ich das in die Podcast-Seite, an der ich gerade arbeite, auch mit einbinden.
Genau, du machst nämlich eine neue Webseite für Code Culture.
Genau, da arbeite ich derzeit dran. Und ich möchte eine sehr coole Webseite mit so Micro-Interactions machen.
Da sind wir schon gespannt, wie das denn funktionieren wird.
Kommen wir zum No-Code der Woche.
Genau, da beginne ich wieder und zwar mit einem Blog. Viele kennen es von euch vielleicht schon, einige auch nicht.
Spiegel?
Ja, tatsächlich.
Okay, du stellst jetzt den Spiegel vor.
Nein, ich stelle nicht den Spiegel vor, sondern ich stelle einen Blog vor, welches auf Spiegel Online veröffentlicht wird.
Okay, gut.
Von meiner Meinung nach dem wichtigsten und sinnvollsten, der die sinnvollsten Dinge von sich gibt, Tech-Publizist in Deutschland, nämlich Sascha Lobo. Kennst du den?
Ich dachte, ich bin der wichtigste
Tech-Mensch.
Hallo?
Leider nicht. Sascha Lobo, sagt
nee,
dir
kenn was? Ich nicht. Nee,
sagt das mir ist nicht. So ein Dude mit rotem Irokesen.
Aha.
Den kennt man aus Talkshows und anderen Dingen. Also sein Markenzeichen ist ein roter Irokese. Das tut ihm allerdings ziemlich unrecht, weil man ihn dann sofort irgendwie in so eine unernste Schublade steckt.
Ja.
Er ist aber extrem eloquent, extrem sprachgewandt, ein sehr verakademisierter Mensch, wahrscheinlich schon so im Bereich Tech-Philosophie. Und das, was er in diesem Blog so von sich gibt, ist echt sehr, sehr, sehr gut und wichtig. Und ich hoffe, dass es ganz viele Politiker lesen, weil er regelmäßig Dinge anprangert, wie Ausbau der Netzinfrastruktur, Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, Datensicherheit, Bürgerrechte. Das sind alles Themen, mit denen er sich beschäftigt. Und wer da einmal die Woche einen pointierten, gut geschriebenen, unterhaltsamen, aber dennoch mit Tiefgang versehenen Blogartikel lesen möchte, für den ist die Menschmaschine, so heißt die Kolumne, das Blog, genau das Richtige. Link in den Shownotes. Und wer noch mehr von Sascha Lobo haben möchte, da gibt es auch einen Podcast dazu. Da wird dann einmal die Woche auf die Kolumne reagiert, indem Kommentare eingespielt werden, die es zu dieser Kolumne gab.
Und vorher natürlich unseren Podcast hören.
Genau, vorher unseren Podcast hören, wenn der dann ausgeht. Dann
und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann könnt ihr den anhören.
Ganz genau, den Podcast von Sascha Lobo.
Genau, wenn ihr Ja.
Du hast auch einen Code der
Woche. Genau. Der Woche. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Podcast oder gerade nicht mehr Bock habt auf noch einen Podcast, dann könnt ihr einfach auf Netflix gehen. Ich stelle hier auch immer Serien vor, ne?
Also, man könnte fast meinen, dass
sehr
du
viel viele Zeit Serien hast guckt.
Und viele Serien schaust.
Ja, tatsächlich. Ich empfehle Better Call Saul. Das ist das Prequel zu Breaking Bad. Und zwar geht es da um den Anwalt, der auch sehr viel in Breaking Bad vorkommt.
Dieser shady Anwalt.
Genau. Ach, genau. Und da wird die Vorgeschichte von Saul Goodman gezeigt. Und es ist sehr, sehr interessant. Also wenn man mit Breaking Bad fertig ist, danach El Camino geguckt hat, den Breaking Bad Film, kann man die Prequel gucken, und zwar Better Call Saul. Mega nice, hat genau das gleiche Feeling. Und ich find's einfach geil. Also ich mag einfach, wie das so aufgebaut ist. Dieses Breaking Bad Feeling. Man hat immer so zwei Stories eigentlich immer. Und dieser Humor und diese Art. Ich mag das einfach sehr. Also sehr, sehr zu empfehlen. Ich finde Better Call Saul mega gut.
Wie viele Staffeln gibt's?
5, genauso wie in Breaking Bad.
Und bei welcher Staffel bist du schon?
Ich bin bei 5.
Du hast definitiv zu viel Zeit, glaube
ich. Ja, genau. Folge 1 bin ich aber erst bei Staffel 5. Und jetzt bin ich bald fertig. Ich freue mich aufs Ende. Es wird geil. Und danach habe ich nichts mehr zu gucken. Vielleicht fange ich mit Vikings an. Gibt's ja jetzt auch auf Netflix, deswegen.
Da habe ich mal 5 Minuten angeschaut und dann wieder festgestellt, dass Serien für mich nicht funktionieren.
Ja, es hat ja dieses Game of Thrones, aber eher so mit Wikingern, deswegen finde ich ganz cool. Gut, kommen wir zur Verabschiedung.
Ja, was gibt's zu sagen?
Wir suchen immer noch Leute.
Wir suchen Leute, genau, das kann man eigentlich so generell mal sagen.
Geht einfach auf excentra.de/karriere.
Für jeden was.
Genau.
Selbst irgendwie mit
genau,
mit,
schreibt mit uns Feedback auf Twitter, @CodeCulture.
@CodeCulturePod und CodeCulture@excentra.de oder uns direkt. Und wir freuen uns immer auf Feedback, auf Vorschläge, auf Themenvorschläge, auf Wünsche. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, gebt uns vielleicht ein Sternchen in den Plattformen und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Markus.
Tschüss, Lukas. Dankeschön. Das war jetzt sehr awkward. Es hätte jetzt nicht so sein müssen.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Gut. Haben wir gleich einen Abschluss gekriegt?
Ja, haben wir gleich einen Abschluss gekriegt.